Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Und damit kommen wir zur Wirtschaft am Mittag. Wir blicken darin auf die Luftfahrtbranche. Die Verhandlungen um Staatshilfen bei der Lufthansa dauern an, während das Unternehmen eigenen Angaben zufolge pro Stunde bis zu 1 Million Euro verliert. Wir gehen der Frage nach, wie lange kann sich der Konzern das noch leisten? Und der Ölpreis ist unser Thema. Der ist zum Wochenstart wieder deutlich gefallen. Wir klären am Beispiel von Großbritannien, was das für die Branche bedeutet. Zunächst aber beginnen wir mit einem Blick an die Börse und schalten nach Frankfurt am Main. An der Börse im Fokus steht heute der Bayer-Konzern, der seine Hauptversammlung abhält, und zwar als erster DAX-Konzern komplett online.
Ich muss zugeben, dass dies eine ganz besondere Situation für uns alle hier ist. Einerseits sind wir damit digitaler Pionier, andererseits fehlt uns natürlich der direkte Austausch mit Ihnen. Denn sehr gerne hätte ich Sie heute persönlich vor Ort in Bonn begrüßt.
So begrüßte Bayer-Chef Werner Baumann die Anleger zur Eröffnung. Darüber spreche ich nun mit meiner Kollegin aus Frankfurt, Claudia Werle. Frau Werle, Bayer steht ja aktuell trotz der Corona-Krise gut da. Das haben gestern die Quartalszahlen gezeigt. Woran liegt das?
Na ja, gut, Bayer setzt auf Agrarchemie, Bayer setzt auf Medikamente. Also Produkte aus beiden Bereichen werden ja gebraucht, unabhängig der wirtschaftlichen Lage aus. Ob Lieferketten bestehen, bleiben, das muss man dann halt sehen. Bayer hat aber nichtsdestotrotz große Probleme. Nach wie vor gibt es ja sehr viele Prozesse um den Unkrautvernichter Glyphosat, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Und die Details dazu jedenfalls auf der Hauptversammlung.
Wir haben etwas Probleme mit der Leitung, Frau Werle, aber wir probieren es noch weiter. Wie gerade erwähnt, findet ja die Hauptversammlung bei Bayer heute erstmals komplett online statt. Das ist ein Novum im DAX. Wie kommt das bei den Anlegern an?
Unumstritten ist das Ganze nicht. Hauptversammlungen sind ja ganz wichtige Entscheidungsgremien. Es geht unter anderem darum, die Ausschüttungen von Dividenden, also darüber zu entscheiden. Es geht auch darum, Konzernoberen die Meinung sagen zu können. Sind die Anteilseigner mit der Arbeit von Vorstand und von Aufsichtsrat zufrieden oder nicht? Ich habe kurz vor der Sendung mit Klaus Nieding über Online-Hauptversammlungen gesprochen. Klaus Nieding ist Rechtsanwalt und Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Von ihm wollte ich zunächst wissen, sind Online-Hauptversammlungen überhaupt praktikable Lösungen in Corona-Zeiten? Und hier ist seine Antwort.
Nun, für uns ist natürlich klar, dass die Online-Hauptversammlung nur, ich sag mal, ein Behelf ist, der besonderen Situation geschuldet ist. Das heißt, wir erwarten natürlich, dass in dem Moment, wo vom SARS-CoV-2-Virus keinerlei Gefahren mehr ausgehen, wir zur Präsenzhauptversammlung wieder zurückkehren, denn nur dort ist der Aktionär in der Lage, sich ein echtes Bild über die Lage der Gesellschaft zu verschaffen. Er hat nur dort persönliche Eindrücke von den Verantwortlichen und er hat auch nur dort ein umfassendes Rede- und vor allen Dingen Auskunftsrecht.
Rechnen Sie damit, dass den Aktionären dadurch Nachteile entstehen?
Gut, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Gesellschaften es ehrlich meinen mit dem Aktionär und auch das Wort Transparenz nicht nur als Lippenbekenntnis führen, sondern das auch entsprechend umsetzen und leben. Das heißt, die meisten Gesellschaften werden den Informationsbedürfnissen der Aktionäre entgegenkommen und versuchen, so viel Informationen und so viel Transparenz wie möglich zu liefern und herzustellen. Aber natürlich kann man es nicht vermeiden, dass vielleicht die ein oder andere kleinere Gesellschaft, die möglicherweise Dinge zu verbergen hat, dann entsprechend reagiert und von den Begrenzungsmöglichkeiten Gebrauch macht.
Unumstritten ist das Ganze ja nicht. Ist das Ihrer Meinung nach eine praktikable Lösung in diesen Corona-Zeiten?
Nun, wir haben ja mehrere Möglichkeiten, wie die Gesellschaften darauf reagieren können. Sie können zum einen neben der Online-Hauptversammlung an der Präsenz-Hauptversammlung festhalten. Sie haben die Möglichkeit, diese auch, ich sag mal, ans Ende des Geschäftsjahres zu setzen. Die 8-Monats-Frist des Paragraphen 175 Aktiengesetz ist aufgehoben. Das raten wir im Grunde genommen als Kardinallösung allen Gesellschaften an, zunächst einmal abzuwarten und zu schauen, ob nicht doch noch eine Präsenzhauptversammlung möglich ist. Natürlich ist es schwierig, je näher wir ans Jahresende kommen. Man müsste Veranstaltungssäle finden etc. pp. Und sicherlich ist auch der organisatorische Aufwand ein anderer in diesen Zeiten als in unbelasteten Zeiten. Aber Sie sehen ja selber, es gibt Gesellschaften, die die Online-Hauptversammlung durchführen und es gibt welche, die, ich sag mal, nach wie vor auf die Präsenzhauptversammlung setzen. Das heißt, auch hier ist bei den Gesellschaften offensichtlich keine einheitliche Meinung vorhanden.
Ist das eine Art Blaupause für die kommenden Jahre?
Für mich und für uns ist es keine Blaupause für die kommenden Jahre. Für uns steht fest, dass die Beschränkung von Aktionärsrechten unter dem Deckmantel der Corona-Krise dauerhaft für die nächsten Jahre sicherlich nicht stattfinden kann und darf. Wir werden uns da mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen wenden. Es kann nicht sein, dass wichtige und, sagen wir mal, fundamentale Aktionärsrechte unter dem Deckmantel der Corona-Krise hier geopfert werden.
Können darin aber auch Chancen stecken?
Die Chance, die ich in der ganzen Diskussion sehe, ist, dass wir endlich wirksam einmal die Themen Effizienz der Hauptversammlung, Verschlankung der Hauptversammlung durchgehen und auch bearbeiten. Denn das hat es in den vergangenen 20 Jahren eigentlich so nicht gegeben. Es gab immer mal wieder Ansätze, die Hauptversammlung effizienter zu machen. Aber diese Ansätze sind dann entweder in die eine oder in die andere Richtung extrem abgedriftet. Ich hoffe, dass wir jetzt hier zu einer vernünftigen Lösung kommen, die beide Interessen, beide Seiten, also der Aktionäre, der Investoren auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite, abdeckt.
Frau Werle, haben wir Sie verloren an der Stelle?
Nein, ich bin noch da. Das war Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Wunderbar. Auch von Köln aus vielen Dank für dieses Interview. Frau Werle, uns interessiert der DAX und die Wirtschaft insgesamt. Wie ist die Stimmung?
Anleger sind hin und her gerissen. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Lockerungen. Schulen werden geöffnet. Industriekonzerne fahren die Produktion wieder hoch. Das sieht man ja beispielsweise in der Automobilindustrie. Auf der anderen Seite werden die Folgen des Shutdowns immer mehr sichtbar. Das sind jetzt keine Prognosen mehr. Viele Unternehmen schicken die Beschäftigten in Kurzarbeit, bitten um finanzielle Unterstützung. Erste Unternehmen lassen sogar durchsickern. Es könnte sein, dass wir Insolvenz anmelden. Das Münchner IFO-Institut hat mal ausgerechnet, dass die Wirtschaftsleistung bei uns hier in Deutschland während der Corona-Einschränkungen um satte 16% eingebrochen ist. Der DAX dennoch 1,5% im Plus. Da schwingt einfach sehr viel Hoffnung mit, dass die vielen Hilfsmaßnahmen greifen werden.
Ein anderer Konzern, der heute wichtig ist, ist die Lufthansa. Da laufen die Verhandlungen über Staatshilfen. Wie reagieren die Anleger?
Staatshilfen in Anspruch nehmen zu können, bedeutet einfach finanzielle Mittel in der Hinterhand zu haben. Damit sind Hoffnungen verbunden, dass der Konzern bestehen bleibt. Lufthansa-Aktien sind heute 3% im Plus.
Und für schlechte Nachrichten hat heute der Finanzdienstleister Wirecard gesorgt. Warum?
Wirecard muss sich immer wieder den Vorwurf der Bilanzfälschung gefallen lassen. Die Wirtschaftsprüfer von KPMG sind der Sache nachgegangen, haben jetzt einen Prüfbericht vorgelegt, konnten aber nicht alle Zweifel hinsichtlich der Geschäftspraktiken ausräumen. Anleger haben entsetzt darauf reagiert, die Aktien sind regelrecht 20%.
Dankeschön an Claudia Werle. Und gerade haben wir gehört, virtuelle Hauptversammlungen liegen im Trend und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat gestern seine Anleger bei einem Online-Treffen auf harte Zeiten eingestimmt. Mehr dazu von Thorsten Teichmann.
Drei Dinge hat Boeing-Chef Calhoun den Anlegern bei der virtuellen Hauptversammlung mit auf den Weg gegeben. Erstens, der US-Konzern werde Jahre brauchen, um ein wirtschaftliches Niveau wie vor der Gesundheitskrise zu erreichen, zitiert das Wall Street Journal den Vorstandsvorsitzenden. Zweitens, wenn sich die Situation stabilisieren sollte, werde der Markt für Passagierflugzeuge kleiner sein und die Anforderungen sind dann andere. Und drittens, Boeing braucht Cash und wird auch in naher Zukunft keine Dividende zahlen. Das ist für das Unternehmen aus Chicago ein Einschnitt, denn Kritiker werfen Boeing vor, sich bisher vor allem nach den Anlegern gerichtet zu haben, mit der Auslagerung der Produktion, verschobenen Investitionen und einem Milliardenprogramm zum Aktienrückkauf. Jetzt fehlt das Kapital und der Konzern ist auf staatliche Hilfe angewiesen, um die Corona-Pandemie zu überstehen. Boeing hat außerdem eine Kreditlinie von 13,8 Milliarden US-Dollar im März ausgeschöpft und muss womöglich weitere Kredite in diesem Jahr aufnehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass Boeing seit über einem Jahr kein Flugzeug seiner wirtschaftlich wichtigsten Baureihe 737 MAX übergeben hat. Die Flieger bleiben seit dem Absturz von zwei Maschinen des Typs mit 346 Toten am Boden. Die Produktion ist eingestellt, vielleicht wird das Flugzeug im Spätsommer wieder zugelassen. Die Produktion des Langstreckenfliegers 787 soll dagegen am kommenden Wochenende in South Carolina wieder beginnen, allerdings nur in geringerer Stückzahl. Fluggesellschaften und Leasingunternehmen haben Bestellungen storniert. Aufträge von 17,8 Milliarden US-Dollar seien Boeing insgesamt allein in den vergangenen Wochen weggebrochen, meldet die Agentur Bloomberg. Die US-Regierung wird Boeing nicht scheitern lassen. Das Unternehmen ist mit seiner Militärsparte für die Amerikaner sozusagen systemrelevant. Aber was die doppelte Krise für die Beschäftigten bedeutet, ob tatsächlich 10% der Belegschaft gehen müssen, das wird vielleicht morgen klarer. Dann stellt Boeing seine Zahlen für das erste Quartal öffentlich vor.
Der Flugzeugbauer Boeing will sich mehr Geld leihen, Thorsten Teichmann berichtete. Und wir bleiben bei der Luftfahrt. Die Lufthansa braucht staatliche Hilfe. Das hat der Konzern bereits am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben. Seitdem verhandelt das Management mit der Bundesregierung darüber, wie die Unterstützung ablaufen soll. Also ob der Staat zum Beispiel Kredite vergibt oder sich als Investor am Unternehmen beteiligt und wie viel Mitsprache die Regierung dann auch bekommen soll. Darüber möchte ich mit meiner Kollegin Brigitte Scholtes sprechen. Frau Scholtes, heute Morgen waren die Gerüchte um die Staatshilfen bei der Lufthansa ja wild am Brodeln. Erste Medien meldeten eine Einigung, andere haben dementiert. Was ist der aktuelle Stand?
Ja, Frau Kess, Klarheit gibt es leider immer noch nicht. Das ging heute Morgen tatsächlich hin und her mit den Spekulationen. Offenbar sind sich beide Seiten doch noch nicht einig und da laufen die Differenzen offenbar nicht nur zwischen der Lufthansa und der Bundesregierung, sondern auch noch innerhalb der Regierung. Denn dem Vernehmen nach sind sich das Bundeskanzleramt und das Bundesfinanzministerium wohl einig, dass es eine Staatsbeteiligung von etwa 9 Milliarden Euro geben soll mit aktivem Mitspracherecht, also auch wohl 2 Sitzen im Aufsichtsrat. Während Politiker der CDU-CSU, also nicht Frau Merkel, sich eher für eine stille Beteiligung aussprechen, ohne aktives Mitspracherecht. Und ein Teil des Geldes könnte dann auch als Darlehen ausgegeben werden. Und hinzu kommt, dass auch Brüssel dieser ganzen Lösung noch zustimmen müsste, weil das Geld ja wahrscheinlich unter dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds vergeben werden soll. Und da muss Brüssel eben ab einer gewissen Größenordnung mitsprechen, so wie gestern ja auch im Fall Condor, der ja nun sehr viel kleiner gelagert war.
Wo hakt es denn im Moment noch bei den Verhandlungen?
Ja, Lufthansa hat natürlich ein Problem mit dem aktiven Mitspracherecht. Lufthansa-Chef Carsten Spohr möchte sich da nicht gerne in die Führung des Unternehmens hineinreden lassen. Deswegen wäre ihm wohl auch eine stille Beteiligung am liebsten. Er hat wohl auch ein Problem damit, dass diese Beteiligung zum Teil auch als Darlehen, aber als sehr hochverzinstes Darlehen vergeben werden könnte. Da ist von 9% Zinsen die Rede. Das wäre natürlich erheblich und würde Lufthansa dann später bei den Investitionen behindern. Ja, und die SPD aber wiederum, die möchte am liebsten eben ein aktives Mitspracherecht. Man redet von 25% Staatsbeteiligung, 2 Aufsichtsratssitzen. Dann wären nämlich auch die Arbeitnehmerrechte gewährt. Darauf haben die Gewerkschaften im Lufthansa-Konzern schon aufmerksam gemacht. Lufthansa kommt nun aber und sagt, dann nehmen wir eben ein Schutzschirmverfahren. Das hat ja auch der Ferienflieger Condor so praktiziert. Dann wäre Lufthansa nämlich frei für 3 Monate, solange sie eben noch nicht zahlungsunfähig sind, mit wahrscheinlich schmerzlichen Einschnitten sich zu sanieren. Und da sind natürlich die Arbeitnehmer gar nicht dafür.
Bei anderen Fluggesellschaften, etwa in den USA oder Air France, KLM in Frankreich, da sind Staatshilfen schon bewilligt. Die Lufthansa wartet. Wie lange kann sich das Unternehmen das noch leisten?
Ja, das ist schon dringend, dass die Lufthansa und der Staat sich da einig werden. Lufthansa selbst spricht ja davon, dass es täglich viel Geld verbrennt. Da müsste man also schnell einen Kompromiss finden und der wäre dann vielleicht das Mitspracherecht des Staates zu begrenzen. Wenn nämlich die Staatshilfe käme, also etwa 9 oder 10 Milliarden Euro, dann käme die Lufthansa, so meint ein Insider, vielleicht so 1,5 Jahre hin, hätte natürlich auch den Vorteil, dass das Eigenkapital ist, hinter dem der Staat steht, dann könnte Lufthansa sich entsprechend besser refinanzieren. Aber auch das ist natürlich abhängig vom weiteren Verlauf der Krise. Aber die Zeit drängt eben, weil die anderen großen Fluggesellschaften ja Staatshilfe bekommen. Ich denke auch, da wird die Bundesregierung schon sehen, dass sie den Kranich nicht opfert, sondern ihm tatsächlich irgendwie unter die Arme greift. Ich denke schon, dass man sich einigen wird.
Die Verhandlungen über Staatshilfen bei der Lufthansa dauern an. Brigitte Scholtes berichtete. Vielen Dank. Als nächstes blicken wir auf eine Branche, die von der Corona-Krise ebenfalls besonders stark betroffen ist, der Ölsektor. Weil in der Krise weltweit weniger produziert und transportiert wird, wird aktuell auch deutlich weniger Öl nachgefragt. Der Preis des Rohstoffs ist daher stark gesunken und zum Wochenbeginn nochmal abgesackt. Was das für die Ölindustrie bedeutet, erzählt Burkhard Birke am Beispiel von Großbritannien.
In der britischen Öl- und Gasindustrie schrillen die Alarmglocken. Die Bohraktivitäten in der Nordsee könnten um die Hälfte heruntergefahren werden. Die Investitionen auf 3,5 bis 4 Milliarden Pfund und damit auf das niedrigste Niveau seit der Jahrtausendwende schrumpfen und 30.000 Arbeitsplätze verschwinden. Das ergab eine Mitgliederbefragung des Branchenverbandes UK Oil and Gas. Einer der Branchenriesen, British Petroleum, BP, hat gerade einen Gewinneinbruch um 2/3 auf nur noch 791 Millionen Dollar im ersten Quartal dieses Jahres verkündet. Die Ölpreise befinden sich im freien Fall. Corona-bedingt ist die Nachfrage weltweit um fast 1/3 eingebrochen und daran wird sich, so der Ölexperte Paul Deleu von der Robert Gordon University in Aberdeen, so schnell auch nichts ändern. Die Ölpreise befinden sich auf einem 20-Jahres-Tief. Es ist unmöglich, eine Preisentwicklung vorherzusagen, da zu viele Faktoren ins Spiel kommen. Es ist aber interessant, auf den Terminmarkt zu schauen. Dort wird das Nordseeöl Brent zwischen 19 und 32 Dollar je Barrel für das Jahresende gehandelt. Gebraucht werden jedoch rund 40 Dollar je Barrel, also 159 Liter Fass. Sonst fehlen der Branche die Margen und das Kapital, um langfristig zu investieren und auch den Umstieg in eine CO2-freie Energieversorgung zu schaffen. Im Grunde ist die Öl- und Gasexploration in Großbritannien robust. Nach dem dramatischen Ölpreisverfall vor einigen Jahren wurden die Kosten auch durch Personalabbau massiv gesenkt. Produziert wird aktuell zu 15 Dollar je Barrel. Theoretisch kann die Branche also noch eine Weile durchhalten, aber auch nach der von der OPEC und Freunden für 1. Mai angekündigten 10%igen Förderkürzung werden sich die Märkte kaum beruhigen, zumal sich spätestens in 3 Wochen die Öllagerkapazitäten vielerorts erschöpfen. Paul Deleu von der Robert Gordon University. Die OPEC-Maßnahme ist interessant, aber wird kaum wirken. Ich erwarte weitere Preisschocks, vor allem auf Märkten wie Nordamerika. And particularly in constrained markets like in North America. Obwohl der Markt für die Nordseeölsorte Brent weniger volatil ist, gerät er in den allgemeinen Ölpreisstrudel. Die britischen Firmen rechnen mit massiven Umsatz- und Gewinneinbrüchen von 20-30% für dieses Jahr. Didi Michi, die Geschäftsführerin des Branchenverbandes UK Oil and Gas, fordert deshalb Unterstützung vom Staat. Wenn Großbritannien weiterhin seine Energieversorgung aus heimischen Quellen, Arbeitsplätze und die nötige Infrastruktur für einen Umstieg auf eine CO2-freie Zukunft sichern will, dann gilt es für unsere Branche zu kämpfen. Wir legen deshalb einen 3-Stufen-Plan vor, wonach die Regierung und die Regulierungsbehörden Soforthilfe gewähren, die Erholung fördern und den Umstieg auf eine emissionsfreie Energieversorgung beschleunigen sollen. And accelerate the transition to a net zero future. Nur so wird die Öl- und Gasindustrie, an der derzeit 270.000 Jobs in Großbritannien hängen und die 63% des Öl- und Gasverbrauchs aus heimischen Quellen deckt, langfristig ihre Existenz sichern.
In China scheint der schlimmste Part der Krise inzwischen überstanden zu sein. Die Produktion in vielen Fabriken läuft wieder an. Das gilt auch für deutsche Unternehmen wie den Kaffeemaschinenhersteller Melita. Aber der Neustart ist langsam, berichtet Steffen Wurzel.
Und wenn wir schon guten Kaffee haben bei Melita, möchte ich auch, dass wir einen Schritt machen.
Wenn Besuch kommt, serviert Guido Maune in seinem Büro frischen Kaffee. Was auch kein Wunder ist, denn der 49-Jährige leitet in Shenzhen eine Kaffeemaschinenfabrik. Der ostwestfälische Mittelständler Melita baut hier im Süden von China seit 2008 Maschinen. Die allermeisten werden in Europa und Japan verkauft.
Die Maschine wird hier auch gebaut.
Die Maschine wird bei mir gebaut, genau.
Nach Ausbruch der Coronavirus-Krise Ende Januar stand Chinas Industrie wochenlang fast vollständig still. Auch das Melita-Werk im Westen der 13 Millionen Einwohnerstadt Shenzhen. Aus dem Plan, die Produktion nach dem chinesischen Neujahrsfest, also Anfang Februar, wieder zu starten, wurde nichts.
Zum einen sind wir erst am 19. Februar wieder angefangen. Und zum anderen hatten wir natürlich, weil viele Menschen nicht reisen durften, eine Menge an Einschränkungen.
Nicht alle der etwa 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten also nach dem Neujahrsurlaub in den Heimatstädten wieder zurück nach Shenzhen kommen. Vor Wiederaufnahme der Produktion musste Guido Mauner außerdem sicherstellen, dass sämtliche Büros, Werks- und Lagerhallen regelmäßig desinfiziert werden und dass genügend Masken vorrätig sind. Die Behörden haben diese Sicherheitsregeln bei Besuchen im Werk mit sogenannten Audits überprüft.
Was dann auch zur Folge hatte, dass ich halt sonntags um 8.30 Uhr einen Anruf bekommen hatte, war gerade aufgestanden. Ich muss eine Stunde in der Firma sein, wir werden auditiert. Also gut, schnell angezogen, ohne Duschen, ohne Frühstück, ab in die Firma. Und nach 2,5 Stunden war das Audit dann beendet. Also da muss ich sagen, finde ich sehr positiv. Natürlich muss ich flexibel sein, nur es bringt mir was.
Eine Etage unterhalb des Büros von Guido Maune werden die Kaffeemaschinen gebaut. Die neuen Sicherheitsvorschriften fallen sofort auf. Alle hier tragen Mundschutz. Von der Mitarbeiterin, die an einer Maschine Kabel schneidet und abklemmt, bis zur Fließbandkollegin, die die Gehäuse der fast fertigen Kaffeemaschinen zusammenschraubt. Wenn wir morgens im Werk ankommen, wird an der Pforte erstmal die Temperatur gemessen, sagt Mitarbeiterin Li Xiaoqin. Und bevor wir in die Kantine gehen, müssen alle gründlich die Hände waschen. Wir müssen außerdem Abstand einhalten, dürfen nicht eng zusammenstehen und so weiter. Bequem ist das mit den Masken nicht, vor allem an heißen Tagen. Da brummt einem der Schädel, aber es hilft nichts. Wir tun es für die Sicherheit. Alle Mitarbeiter aus Risikogebieten mussten nach ihrer Rückkehr nach Shenzhen in Quarantäne. Und Werksmanager Maune war persönlich dafür verantwortlich, dass alle Mitarbeiter eine korrekte Reisehistorie angeben.
Falls jemand was vergisst, haben wir halt diese Daten nochmal mit einer Telefongesellschaft abgeglichen. Die können ja sagen, wo ist wer wann gewesen mit seinem Handy. Thema Datenschutz. Ja, in Deutschland ist es undenkbar. Wir können es über die Firma machen.
Anders als bei einigen chinesischen Firmen in der Region wurde bei Melitta nach dem rund 4-wöchigen Komplettstillstand nicht gestreikt. Denn die Firma hat ihren Mitarbeitern auch während der Produktionspause 80% des Lohnes weitergezahlt. Vom Staat finanzierte Kurzarbeit wie in Deutschland gibt es in China nicht. Allerdings wurden dem deutschen Mittelständler die kompletten Sozialabgaben für die Werksmitarbeiter zurückerstattet. Für einen Zeitraum von insgesamt 15 Monaten. Unterm Strich, sagt Guido Maune, sei für ihn und sein Werk in Shenzhen das Schlimmste wohl überstanden.
Wir haben noch gewisse Lieferschwierigkeiten beim Unterzulieferer aus Guangzhou. Alle anderen Sachen sind voll lieferfähig. Wir haben unsere 350 Leute knapp alle an Bord. Also ich hätte gesagt, ja, wir sind wieder auf Spur, das passt.
Die Wirtschaftspresse kommentiert heute unter anderem die Quartalsbilanz der Deutschen Bank.
Nach Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tragen die Sanierungsbemühungen der Deutschen Bank jetzt offenbar Früchte. Wider Erwarten schafft sie sogar einen Gewinn. Die Börse jubelt zurecht. Falls es die Deutsche Bank in der Corona-Krise dauerhaft schafft, dank einer im internationalen Vergleich relativ stabilen deutschen Wirtschaft nach 5 Verlustjahren in die Erfolgsspur zu kommen, ist der Zug vielleicht doch noch nicht abgefahren. Mancher zuvor abgewanderte deutsche Kunde lässt sich jetzt vermutlich zurückgewinnen. Die Süddeutsche Zeitung hält es in jedem Fall für viel zu früh Entwarnung zu geben für die Deutsche Bank. Die Folgen der Krise sind längst noch nicht absehbar. Per Ende März haben die Frankfurter zwar die Risikovorsorge für faule Kredite auf 500 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Das entspricht aber nur 0,44% des gesamten Kreditvolumens der Bank. Dabei hatte Konzernchef Sewing noch 2019 die Kreditvergabe deutlich ausgeweitet. Die Ausfälle dürften daher weiter steigen, nicht nur bei Krediten für deutsche Mittelständler. Der Berliner Tagesspiegel befürwortet staatliche Hilfen für die Lufthansa, jedoch ohne politische Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen. Die Politik sollte Geld geben und sich aus dem Geschäft raushalten. Belange der Arbeitnehmer und die Modalitäten des Stellenabbaus, der unumgänglich ist, sind bei Betriebsräten und Gewerkschaften im mitbestimmten Lufthansa-Konzern in guten Händen. Auch deshalb ist die Lufthansa ein anständiger Arbeitgeber im Vergleich zur Dumpinglinie Ryanair, die mit Arbeitsbedingungen aus dem vorletzten Jahrhundert fliegt. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel weist darauf hin, dass nicht nur die Lufthansa, sondern auch Condor bereits jetzt mit dem Kurzarbeitergeld unterstützt würden. Am Fortbestand der Lufthansa hat der Staat ein strategisches Interesse, anders als beim kleinen Ferienflieger. Der war schon vor der Krise ein Übernahmekandidat. Unvergessen ist die Air Berlin-Pleite 2 Monate nach einer Bundesbürgschaft. So ein Fehler sollte sich nicht wiederholen. Es liegt nicht in öffentlichem Interesse, Condor im Wettbewerb mit der Lufthansa Billigpreise zu ermöglichen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Nachrichten und danach blicken wir in die Bundesländer.